Deutschlandfunk Nova. Hörsaal.
Ach ja, so klingt der Frühling. Naja, so klang der Frühling. Heute klingt er an vielen Stellen eher so. Ja, okay, vielleicht etwas übertrieben, nicht ganz so still, aber die Zahl der Insekten geht in Deutschland seit den 80er Jahren zurück. Und das ist ein Problem. Nicht nur um der Insekten und der Artenvielfalt selbst wegen, das würde ja auch schon reichen. Das Verschwinden der Insekten macht auch anderen Arten zu schaffen. Vögeln zum Beispiel, die sich von ihnen ernähren. Aber auch uns Menschen. Wir sind nämlich auf die Arbeit mancher Insektenarten angewiesen. Wir brauchen zum Beispiel Bestäuber. Und dass die verschwinden, verursacht einen massiven volkswirtschaftlichen Schaden. Katrin Ohlendorf ist am Mikro. Willkommen im Hörsaal. Und das ist unser Thema heute.
Der stumme Frühling ist längst Realität.
Beim Rückgang der Insektenvielfalt handelt es sich nicht nur um ein lokales oder regionales Phänomen, sondern es ist ein bundesweiter Trend, der auch klar belegbar ist.
Die Produktion von Bioenergie verursachte den bislang größten Artenschwund in Deutschland.
Es reicht aber nicht, mit dem Finger auf die Landwirte zu zeigen, sondern die Landwirte müssen beraten werden.
Was wir brauchen, ist ein echter Systemwechsel in der Agrarpolitik.
Ja, es geht also um den Rückgang der Insekten in Deutschland und wir stellen 4 Fragen zum Thema. Was sind die Gründe dafür? Wie entwickeln sich die Zahlen der Insekten und was bedeutet das für andere Tiere, Vögel zum Beispiel? Und was können wir dagegen tun, zum Beispiel die Wissenschaft? Die Antworten liefern uns Beate Jessel, Präsidentin des Bundesamtes für Naturschutz und promovierte Landespflegerin, Josef Reichholf, Zoologe und Honorarprofessor an der Technischen Universität München und Wolfgang Weißer, Professor für terrestrische Ökologie, ebenfalls an der TU München. Ja, Links und Infos zu den Rednern findet ihr natürlich wie immer bei uns im Netz. Aufgezeichnet wurden ihre Vorträge am 18. März 2018 im Rahmen der Veranstaltung Insektensterben, der stumme Frühling, mit Fragezeichen. Allerdings sind die Redner sich ziemlich einig darin, dass wir tatsächlich dahin steuern. Organisiert wurde der Vortragsabend von der Bayerischen Akademie der Wissenschaften. Ja, machen wir den Anfang mit Beate Jessel, die uns erstmal Zahlen liefert, aber auch schon Lösungsideen. Insektenrückgang, Ursachen, Auswirkungen, notwendiges Gegensteuern, so heißt ihr Vortrag.
Insekten sind die mit Abstand artenreichste Tierklasse weltweit. Wir haben ja insgesamt etwa 1,38 Millionen Tierarten, die bis heute wissenschaftlich beschrieben sind. Davon sind über 1 Million Arten Insekten. Schätzungen, wie viele Arten bisher noch unbekannt sind, da können wir nur drüber spekulieren, aber die Artenzahl liegt auf jeden Fall vermutlich weitaus höher. In Deutschland bekannt sind über 33.000 Insektenarten und sie machen damit auch hierzulande etwa 69% der Artenvielfalt aller bekannten tierischen Organismen aus. Insekten, sie kommen in allen Land- und Süßwasserlebensräumen Deutschlands vor. Sie sind bedeutende Indikatoren für den Zustand und die Funktionsfähigkeit unserer Ökosysteme. Nun, auf einen starken Rückgang der Insekten in Deutschland aufmerksam gemacht hat diese berühmte Krefelder Studie des Entomologischen Vereins Krefeld. Sie hat in der Öffentlichkeit und vor allem auch eben in der Politik ein großes Interesse erregt. In den Medien wurde daraufhin dieser Begriff Insektensterben geprägt. Wir im BFN, im Bundesamt für Naturschutz, verwenden wohlgemerkt etwas neutraler den Begriff des Insektenrückgangs. Und das ist nicht, um irgendwas zu verharmlosen, sondern um zum Ausdruck zu bringen, es handelt sich hier nicht um ein urplötzlich eingetretenes Ereignis, wie es dieser Begriff Sterben suggerieren mag, sondern es handelt sich um eine langfristige und schleichende Entwicklung, die bereits seit längerem, man kann sagen seit mehreren Jahrzehnten, zu beobachten ist und die durchaus auch in Fachkreisen nicht unbekannt ist. Auf jeden Fall in der Krefelder Studie wurde basierend auf standardisierten Erhebungen in sogenannten Malaise-Fallen in 63 Standorten in Schutzgebieten und über einen Zeitraum von 27 Jahren, also 3 Jahrzehnte fast, bei der Biomasse flugaktiver Insekten wurden Rückgänge von durchschnittlich 76% festgestellt. An einzelnen Standorten lagen diese Rückgänge sogar noch deutlich höher, also was die Biomasse betrifft. Während nun also diese Studie des Entomologischen Vereins Krefeld die Entwicklung der Gesamtbiomasse der Insekten beschreibt, haben wir als BFN, das Bundesamt für Naturschutz, schon seit langem auf den Schwund der Artenvielfalt aufmerksam gemacht. Wir geben ja seit 40 Jahren etwa die bundesweiten roten Listen der gefährdeten Tier-, Pflanzen- und Pilzarten heraus und berichten darin über den Zustand von Tierarten in Deutschland. In den roten Listen werden als zentrale Kriterien die aktuelle Bestandssituation, aber auch die Entwicklung der Bestände über zwei verschiedene Zeitschnitte, nämlich über einen kurz- und über einen langfristigen Bestandstrend der Arten eingeschätzt und daraus wird der rote Liste-Status ermittelt. Die Einstufungen erfolgen durch die Zusammenarbeit vieler ausgewiesener Expertinnen und Experten. Es ist also eine breite Experteneinstufung, die da erfolgt, die aber nochmal ausführlich auch validiert wird und bietet auch zugleich eine vollständige Übersicht der in Deutschland etablierten Arten der jeweiligen Tiergruppe. In der aktuellen roten Liste wurden bislang 7.500 Arten und Unterarten aus 25 Insektengruppen bewertet. Es werden noch weitere, wenn jetzt in diesem Sommer weitere rote Listen publiziert werden, hinzukommen. Nun, ich erwähne das, weil die roten Listen für mich auch ein ganz wesentliches Argument sind, um den Insektenrückgang zu belegen. Und leider zeichnen nämlich auch sie für den Zustand der Insektenarten in Deutschland kein gutes Bild. Bei der Betrachtung des langfristigen Trends in den roten Listen für alle bisher in den roten Listen bewerteten Insektenarten, das sind also besagte 7.500, zeigt sich, dass 44% dieser Arten als rückläufig einzuschätzen sind. Demgegenüber wurde nur bei 2% der Arten ein zunehmender Trend festgestellt. Nun, damit wir ein bisschen genaueren Blick auf diese Informationen aus den roten Listen werfen können, habe ich exemplarisch Informationen mal zu zwei gut untersuchten Insektengruppen mitgebracht. Das ist einmal die rote Liste der Bienen, also die Wildbienen, einschließlich der Hummeln, eine bedeutende Gruppe der Bestäuberinsekten, die im Übrigen, weiß ich, ob Ihnen das bewusst ist, insgesamt 560 Arten bei uns umfasst. Und dann die Tagfalter, eine kleinere und überschaubare, aber eben sehr gut untersuchte Beispielgruppe der Schmetterlinge. Im kurzfristigen Trend, das sind in der roten Liste die letzten 10 bis 25 Jahre, zeigt sich dabei zum Beispiel, dass der größte Anteil der abnehmenden Arten bei den schon jetzt sehr seltenen bis mäßig häufigen Arten zu finden ist. Das sind Arten, die in Untersuchungen zur Biomasse, wie wir sie bei den Krefeldern haben, gewöhnlich weniger stark vertreten sind, da die Arten darin weitgehend in Relation zu ihrer Häufigkeit erfasst werden. Bei den Tagfaltern hingegen haben wir auch deutliche Rückgänge, aber insoweit ein anderes Bild, weil hier auch etliche häufige oder sogar sehr häufige Arten, die in der Regel in vielen verschiedenen Lebensräumen vorkommen, einen negativen Trend zeigen. Jedenfalls die bundesweiten roten Listen machen deutlich, um damit auch einen Kritikpunkt gleich aufzugreifen und vorwegzunehmen, der vielfach an der Krefelder Studie geäußert wird. Das ist ja nur in Schutzgebieten und das ist ja nur an bestimmten Standorten in einem Teil Deutschlands. Es macht deutlich, beim Rückgang der Insektenvielfalt handelt es sich eben nicht nur um ein lokales oder regionales Phänomen, sondern es ist, zumindest können wir hier deutlich zeigen, die Artenvielfalt betreffend ein bundesweiter Trend, der als solches auch klar belegbar ist. Mit den Krefeldern, mit denen wir im Übrigen auch eng zusammenarbeiten. Die haben von uns momentan ein weiteres Projekt, um noch mehr von ihren Fallenfängen hierbei auszuwerten. Da ergänzen wir uns im Übrigen auch sehr gut, denn die roten Listen geben im kurz- und langfristigen Trend einen sehr breiten und bundesweiten Überblick über die Entwicklung der Artenvielfalt bei den Insekten. Er umfasst sehr viele, momentan 7.500 von 33.000. Das sind sehr viele, aber gleichwohl nicht alle Arten. Die Krefelder Studie hingegen hat für die von ihr untersuchten Standorte sehr umfassend für die über diese sogenannten Malaise-Fallen erfassten Arten die Artenbiomasse erarbeitet und erfasst. Und die ist ein wichtiger Indikator etwa für die Nahrungsgrundlage in Ökosystemen. Nun, die Gründe für einen Insektenrückgang sind jedoch sehr komplex. Die Diversität der Insekten und der von ihnen bewohnten Lebensräume ist schlicht zu groß für einfache Antworten. Ich komme zu den Gefährdungsursachen. Zu den Hauptursachen für den Rückgang der Häufigkeit und Vielfalt heimischer Insekten zählen quantitative Flächenverluste genauso wie vor allem die qualitative Verschlechterung von Lebensräumen, von Habitaten. Eine sehr ähnliche Entwicklung wie die Insektenpopulationen zeigt zum Beispiel der Zustand der Grünlandlebensräume. In der roten Liste der Biotoptypen, die wir erst im Sommer letzten Jahres aktuell publiziert haben, werden derzeit 83% aller Grünlandbiotoptypen als gefährdet oder als akut von der Vernichtung bedroht eingestuft. Für den quantitativen Verlust an Lebensräumen spielen nutzungsbedingte Veränderungen eine ebenso wichtige Rolle wie die Versiegelung der Landschaft. Zur qualitativen Veränderung von Insektenlebensräumen, da zählen zum Beispiel der Wegfall von Habitatstrukturen, die Fragmentierung der Landschaft, durch die eben auch Lebensräume in ihrer Qualität abnehmen, die Zerschneidung der Lebensräume. Erwähnen möchte ich auch einen Faktor, der meines Erachtens auch eine sehr wesentliche Rolle spielt und der noch stärker auch ins Bewusstsein gerückt gehört. Das ist die fortschreitende Lichtverschmutzung, die einen starken Einfluss auf Insektenpopulationen haben kann. So werden nachtaktive Insekten von künstlichen Lichtquellen angezogen. Sie orientieren sich ja normalerweise am schwachen Licht der Sterne. Künstliche Lichtquellen üben da eine starke Anziehungskraft aus und sie werden in ihrer Orientierung gestört oder getötet. Ein Faktor, der sich unterm Strich auch zu beträchtlichen Dimensionen aufaddiert. Die Verschlechterung der Lebensraumqualität für die Insektenfauna ist insbesondere auch auf eine Intensivierung der Bewirtschaftung zurückzuführen, zum Beispiel durch eine häufige Maat, durch die der Blütenreichtum zurückgeht, die Entfernung von Randstrukturen, eine intensive Beweidung oder den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln. Strukturverarmung der Landschaft, überhöhte Nährstoffeinträge in Gewässer und Überdüngung von Böden zählen zu den Folgen. Auch ein Eintrag von industriellen oder verkehrsbedingten Schadstoffen verschlechtert die Qualität von Böden und Gewässern und zeitigt weitere Folgen. Ja, gesondert zu sprechen kommen möchte ich auf den Gefährdungsfaktor Pflanzenschutzmittel. Sie werden ja auf Agrarflächen in großen Mengen ausgebracht. Bis zu 40.000 Tonnen jährlich sind es in Deutschland, vor allem auf Äckern, aber auch im Grünland und nicht zu vergessen auch im Forst, im Wald. Eine relativ neue Gruppe unter den systemischen Insektiziden sind die auch schon erwähnten Neonicotinoide. Sie sind für Insekten hochgiftig, da sie bei ihnen das Nervensystem schädigen. Sie wirken dabei unspezifisch nicht nur auf die Zielarten, die anvisiert sind, sondern auch auf sogenannte Nicht-Zielarten. Neonicotinoide sind gut wasserlöslich und gleichzeitig schwer abbaubar, sodass sie sich in Böden und Sedimenten sowie im Grund- und Oberflächenwasser anreichern können. Ein weiteres Risiko für Insektenbestände geht auch von der indirekten Wirkung von Pflanzenschutzmitteln aus. So vernichten großflächig und häufig eingesetzte Breitbandherbizide, vor allem glyphosathaltige Herbizide, die Ackerwildkrautvegetation und damit Lebensraum und Nahrungsgrundlage für viele Insekten. Großflächige Primär- und Sekundäreffekte von derzeit eingesetzten Insektiziden und Herbiziden auf die Artenvielfalt, das ist ein bisschen unser Problem, die werden erst seit kurzem genauer erforscht und sie werden vor allem bislang in den Prüfungen für die Zulassungsverfahren für Pflanzenschutzmittel vor allem noch zu wenig berücksichtigt. Hierzu ist die Datengrundlage zu Vorkommen und Bestandsentwicklung der potenziell betroffenen Insektenarten in Deutschland massiv zu verbessern. Zulassungen von Pflanzenschutzmitteln müssen stärker mit Auflagen zur Absenkung der Auswirkungen auf die biologische Vielfalt und Ökosysteme verbunden werden, etwa mit der Auflage, Ausgleichsflächen in Form von blütenreichen und pestizidfreien Flächen anzulegen. Übergeordnetes Ziel hat die Reduktion des Pflanzenschutzmitteleinsatzes insgesamt zu sein. Ich könnte jetzt viel darüber reden, was passiert, wenn wir Glyphosat verbieten. Es gibt Ersatzstoffe, die unter Umständen in den Auswirkungen noch schlimmer sind, wo man also den Teufel mit dem Beelzebub austreiben würde. Festhalten sollten wir, die Ursachen des Insektenrückgangs, sie sind vielfältig und wir brauchen noch genauer untersetzte Gefährdungsanalysen. Man kommt jedoch etwa bei den Stichworten Habitat- und Strukturverlust, bei Dünge- und Pestizideinsatz sowie beim Thema Nährstoffanreicherung, Eutrophierung immer wieder auf verschiedene mit der Landwirtschaft verknüpfte Auswirkungen zurück. Nun, der Rückgang der Insekten kann unmittelbare Auswirkungen auf die von ihnen erbrachten Ökosystemleistungen haben. Weltweit sind bis zu 84% aller Nutzpflanzen und 94% aller Wildpflanzen zumindest teilweise von Tierbestäubung, vornehmlich durch Insekten, abhängig. Der volkswirtschaftliche Wert der Produktion, die direkt von der Bestäubung durch Insekten abhängt, wird alleine für Deutschland auf 1,13 Milliarden Euro pro Jahr geschätzt. Hierzulande wären beim Ausfall von Bestäubungsleistungen vor allem der Obst- und Gemüsebau betroffen, aber auch die Erträge vieler anderer Feldfrüchte würden ohne die Bestäubung durch Insekten zurückgehen. Aber auch andere Ökosystemfunktionen, weil immer wieder von Bestäubung nur die Rede ist, würden sich bei einer Reduktion der Insekten maßgeblich verändern. Es wären zum Beispiel Zersetzungsprozesse im Boden und in Gewässern betroffen und die Aufbereitung von Nährstoffen. Auch Nahrungsnetzbeziehungen zwischen verschiedenen Arten würden sich ändern. Auf der einen Seite finden sich unter den Insekten viele räuberische und parasitoide Arten. Viele davon sind verantwortlich für die Kontrolle von sogenannten, bitte in Anführungszeichen, Schädlingen. Andererseits sind Insekten ihrerseits Nahrung für eine Vielzahl anderer Arten. So haben zum Beispiel die Auswertungen von Daten zum Nationalen Vogelschutzbericht 2013 gezeigt, dass es in der Gruppe der Vogelarten, die sich in der Brutzeit überwiegend von Kleininsekten ernähren, dramatische Veränderungen gegeben hat. Beim Vergleich des langfristigen, das ist in dem Fall ein 25-Jahrestrend, und des kurzfristigen, hier ist es ein 12-Jahrestrend, zeigt sich jedenfalls, dass immer mehr dieser Vogelarten dieses Ernährungstyps in ihren Beständen zurückgehen. Eine Korrelation zwischen abnehmenden Bestandstrends der Vögel und einem Mangel an Kleininsekten drängt sich hier auf. Es könnte jedenfalls ein Indiz dafür sein, dass sich der Rückgang der Insekten bereits bis in die Nahrungsketten hinein auswirkt. Auf jeden Fall über die Auswirkungen des Rückgangs von Abundanzen, also Artenzahl, Individuenzahlen auf die nachgeordneten Glieder der Nahrungskette lässt sich spekulieren. Es kann aber vermutet werden, dass es hier dann langfristig gesehen und mit entsprechender zeitlicher Verzögerung zu kaskadenartigen Effekten, die wir heute noch gar nicht überschauen können, kommen kann. Ja, ich rede hier für eine Bundesbehörde. Bringen Sie mich bitte nicht direkt mit der Politik in Verbindung, das muss ich immer sagen. Wir sind eine Behörde, eine wissenschaftliche Behörde, die das Bundesumweltministerium berät. Und es ist immer die Frage, ob man auf Rat auch hören will. Jedenfalls, ich komme trotzdem zu den politischen Reaktionen. Das war ja auch ein expliziter Wunsch der Veranstalter. Es beschäftigen sich ja mit dem Insektenrückgang inzwischen auch politische Gremien. Die letzte Umweltministerkonferenz im November letzten Jahres 2017 hat beschlossen, dass die Bundesregierung einen Bericht zum aktuellen Kenntnisstand über den Insektenrückgang und dessen Ursachen erstellen soll. Der wird dann in die nächste UMK im Juni eingespeist. Wir als BFN bereiten diesen Entwurf des Berichtes derzeit für das Bundesumweltministerium vor. Ein weiterer Auftrag der UMK: Der Bund soll darüber hinaus ein nationales Monitoringprogramm für die Erfassung der Insektenfauna in Deutschland installieren. Damit sollen deutschlandweite Daten zur Bestandsentwicklung der einheimischen Insektenfauna und entsprechender Einflussfaktoren gesammelt werden. Ich komme gleich darauf noch, glaube nur nicht jemand nicht, dass das eine einfache Aufgabe ist, die man mal so mir nichts, dir nicht schnell installiert. Das ist ein ganz, ganz dickes Brett, wenn man es ernsthaft angehen will, was zu bohren ist. Auf jeden Fall, es sollen auch zusätzlich die unterschiedlichen Ursachen für den Rückgang der Insekten genauer erforscht werden. Dann haben die Länder sich selber auferlegt, Ad-hoc-Maßnahmen zur Förderung der Insektenvielfalt auf der Bundes-, auf der Landesebene zu erarbeiten. Bayern und auch Baden-Württemberg haben hierfür ja auch bereits zusätzliche Geldmittel bereitgestellt. Und die Koalitionsvereinbarung der neuen Bundesregierung beinhaltet die Absicht, ein Aktionsprogramm Insektenschutz aufzulegen und ein nationales Monitoringzentrum zur Biodiversität einzurichten. Das sind schon einmal gute Willensbekundungen. Wir tun, was wir können in unserer Beratung. Damit komme ich zu den Aktivitäten des BFN. Die Notwendigkeit einer systematischen Erfassung von Insektenpopulationen ist mittlerweile ja mehr als deutlich geworden. Ein Arbeitsschwerpunkt für uns bildet daher seit langem schon die Verbesserung der Datenlage. Auf der Basis des UMK-Beschlusses werden wir in diesem Jahr mit der Erstellung eines Gesamtkonzeptes für ein solches bundesweites Insektenmonitoring beginnen. Das soll dann im Frühjahr das Konzept 2019 vorliegen. Damit ist es aber wohlgemerkt noch nicht umgesetzt. Es ist eine anspruchsvolle Aufgabe. Es geht nämlich darum, Sie müssen sowohl das Ehrenamt, den ehrenamtlichen Naturschutz, der ja ganz viele Daten erhebt und die wir als Behörden gar nicht alles leisten können, müssen Sie ins Boot holen. Sie müssen die Zusammenarbeit mit den Bundesländern suchen, ohne die Sie auch nicht weiterkommen. Sie müssen dabei auch anschlussfähig sein an bestehende Aktivitäten in Bundesländern. Das heißt, ein solches bundesweites Insektenmonitoring, und eigentlich sollte es auch ein Biodiversitätsmonitoring sein, das kann sicher nicht von einer Institution alleine geleistet werden, sondern wichtig ist es vor allem, dass an einer Stelle die Fäden zusammenlaufen und die verschiedenen unterschiedlichen Akteure zielführend hierbei zusammengebunden werden. Wir haben auch schon eine ganze Reihe laufender Programme. Ich habe erwähnt das bundesweite Vogelmonitoring. Es gibt das Monitoring hochwertiger Landwirtschaftsflächen, High Nature Value Farmland Monitoring, was uns auch wertvolle Erkenntnisse beschert. Und es ist ein Ökosystemmonitoring hier im Aufbau. Und neben der stichprobenbasierten Erfassung ist dann zur Ergänzung noch ein gezieltes Monitoring auch besonders gefährdeter Arten geplant. Allerdings sage ich immer bitte Vorsicht angesichts dieser Rufe jetzt auch in der Politik nach einem umfassenden Monitoring. Da muss auch klar sein, was das leisten kann und was nicht. Denn über ein Monitoring verbessern wir erstmal die Datengrundlage. Wir erheben möglichst langfristige Trends zur Bestandsentwicklung. Ein Monitoring gibt aber für sich genommen noch nicht den notwendigen Aufschluss über die Gefährdungsursachen. Da muss man noch mal anders zu den Kausalitäten und in anderer Weise einsteigen. Deshalb ist eine umfassende Analyse der Gefährdungsursachen zu den Arten der Roten Liste geplant, die Ende 2020 fertiggestellt werden soll. Und wir fördern letztlich auch durch eine Vielzahl an Naturschutzprojekten auf der Bundesebene durch beispielgebende Aktivitäten. Es ist selten, dass die direkt auf die Insekten abzielen, aber doch indirekt die Bestände der Insekten und ihrer Vielfalt. Eine Übersicht unserer als BFN mit dem Insektenrückgang im Zusammenhang stehenden Aktivitäten, die ist jetzt in Kürze auch unter diesem Stichwort auf unserer Webseite verfügbar. Ja, Handlungserfordernisse, wie können wir den Rückgang der Insektenvielfalt und ihrer Häufigkeit aufhalten und dadurch den Verlust essentieller Ökosystemfunktionen entgegensteuern? Nun, zunächst gilt es, die Datenlage durch die Etablierung eines bundesweiten Insektenmonitorings weiter zu verbessern. Wie ich berichtet habe, arbeiten wir daran nicht erst seit kurzem, sondern schon länger. Und es brauchte den politischen Druck, um die Dinge jetzt hoffentlich endlich auch mal voranzubringen. In diesem Zusammenhang unterstützt das BFN eine Vielzahl von Projekten, die gerade auch die ehrenamtliche Erfassung von Vorkommen und Verbreitung verschiedener Artengruppen sich damit befassen. Und wir werden das im Rahmen unserer Möglichkeiten weiter verstärken. Der Entwicklungsbedarf für ein Insektenmonitoring, und da ist noch mal so eine kleine Warnung von meiner Seite dabei, darf aber auch nicht von dem jetzt notwendigen Handeln ablenken. Denn um dem Rückgang zu begegnen, reichen Forderungen nach einem Monitoring und nach einzelnen Ad-hoc-Maßnahmen eben nicht aus. Ich gehe sogar so weit zu sagen, sie dürfen politisch nicht als Beruhigungspillen herangezogen und verkauft werden. Denn um die Vielfalt der Insekten zu sichern, muss zugleich der Verlust ihrer Habitate gestoppt und es muss ein vielfältiges Landschaftsmosaik erhalten bzw. geschaffen werden. Und es müssen vor allem dabei die Qualität der Lebensräume verbessert werden und es muss die Landbewirtschaftung naturverträglicher gestaltet werden und das Ganze natürlich nicht nur innerhalb von Schutzgebieten. Zudem müssen die grüne Infrastruktur und der Biotopverbund und Pufferstreifen vor allem um Schutzgebiete in ihrer Funktionalität verbessert werden. Ausreichende Fördermittel sowohl für die Forschung als auch für Maßnahmen müssen bereitgestellt werden. So, jetzt komme ich nochmal zu den Pflanzenschutzmitteln. Angesichts deren negativer Auswirkungen auf die Insektengemeinschaften gilt es, deren Einsatz zu reduzieren. Es ist schon lange eine unserer Forderungen, dass auf die Ausbringung von Pflanzenschutzmitteln in Schutzgebieten, auch in Wasserschutzgebieten, Gewässerrandstreifen, hier vollständig verzichtet werden muss. Ebenso ist der Verzicht auf biodiversitätsgefährdende Wirkstoffe wie Neonicotinoide oder Glyphosat erforderlich. Aber ganz zentral ist für mich aufgrund der zentralen Rolle, die eben die Landwirtschaft und der Landnutzung unzweifelhaft zukommt, reichen eben noch mal einzelne Ad-hoc-Maßnahmen nicht aus. Es bedarf eines grundlegenden Systemwechsels in der Agrarpolitik und Landbewirtschaftung. Wir haben letztes Jahr, ja, haben Sie vielleicht registriert, einen sogenannten Agrarreport herausgebracht, der eben noch mal sehr anschaulich gezeigt hat, dass die im Jahr 2015 erst eingeführte Ökologisierung der Direktzahlungen, das sogenannte Greening, faktisch wirkungslos geblieben ist. Das ist die erste Säule der Agrarpolitik und die zweite Säule als wichtigstes Förderinstrument zur Umsetzung der europäischen Naturschutzverpflichtungen, die ist chronisch unterfinanziert. Und insofern plädieren wir für eine konsequente Ausrichtung von Agrarzahlungen auf eine gezielte Honorierung von ökologischen Leistungen, die durch eine naturverträgliche Landwirtschaft erbracht werden. Dafür sind Anreize zu setzen, gleichzeitig aber auch tue das eine ohne das andere zu lassen. Auch der ordnungsrechtliche Rahmen ist zu optimieren. Nun, um dem Rückgang der Insekten entgegenzuwirken, benötigen wir also ein ganzes Bündel an Maßnahmen. Notwendig ist letztlich eine gemeinsame Anstrengung von Wissenschaft, Politik, Landnutzern, Wirtschaft und Gesellschaft. Vor allem aber, ich betone es nochmal, was wir brauchen, ist ein echter Systemwechsel in der Agrarpolitik.
Die Präsidentin des Bundesamtes für Naturschutz, Beate Jessel, war das. Nach ihr sprach der Zoologe Josef Reichholf. Der Titel seines Vortrags: Bald keine Schmetterlinge und Vögel mehr auf dem Land? Er stellt darin zunächst jedenfalls die Forschung zum Insektenbestand vor, die er selbst im Nordwesten und Südosten Bayerns gemacht hat.
Ich kann mit meinen eigenen Untersuchungen in die Nähe rücken, Bayern unmittelbar ansprechen, vom Nordwesten in den Südosten. Das ist mein niederbayerisches Heimatdorf und der weiße Pfeil, den Sie erkennen können, der weist auf die Stelle am Dorfrand hin, an der ich 1969 mit anderen quantitativen Untersuchungen begonnen hatte, nämlich mit Lebenfang-Lichtfallen, bei denen über UV-Licht die nachtaktiven Insekten angelockt werden und am nächsten Morgen werden sie in aller Regel völlig unversehrt ausgewertet, das heißt nach Arten bestimmt und wieder fliegen gelassen. Was Sie an diesem Bild auch erkennen können, wie vielfältig grün und gestreift die Umgebung des Dorfes damals war, Zustand 1969. Der Anflug ans Licht aus dieser Zeit hat nun folgende Entwicklung gezeigt, quantitativ. Sie sehen, dass zum Beispiel ein Jahr 1982 herausragt, das war das beste Schmetterlingsjahr in der ganzen Untersuchungszeit. Solche Besonderheiten gibt es immer. Entscheidend ist, von 1969 bis zu diesem Ausnahmejahr kann man mit Statistik feststellen, dass das nur Fluktuationen waren, kein Trend. Danach ging es aber bergab und von diesem Abwärtstrend hat sich der Bestand nicht mehr erholt. Die Zeit des starken Niedergangs der Schmetterlinge war also dort im Südosten Bayerns in dieser Zeit der 80er und 90er Jahre. Was ist da passiert? Nun, wenn wir das Dorf ein gutes Jahrzehnt nach Beginn dieser Untersuchungen betrachtet hatten, dann war es zweimal im Jahr eine Insel in einer Wüste geworden im Winterhalbjahr und in einem meterhohen Grün von 2,5 Metern Höhe, nämlich total eingefasst von Maisanbau. Die Umstellung war gewaltig, der Maisanbau hatte im Südosten Bayerns begonnen, genau in dieser Ecke. Und es ist interessant, wenn Sie jetzt schauen, wo Krefeld liegt und die Untersuchungsstelle, was für Gemeinsamkeiten sich ergeben. Die Farben drücken nämlich aus das Ausmaß des Überschusses an Stickstoffdüngung, der von der Landwirtschaft und über atmosphärische Einträge auf die Böden kommt. Wir haben also den ganz stark überlasteten Nordwesten und einen kaum minder stark belasteten Süden bzw. Südosten Deutschlands. Insofern sind die beiden Untersuchungsstellen besonders günstig gelegen gewesen, um die Entwicklung zu demonstrieren. München liegt als gelb-grüne Insel da erheblich günstiger, wird uns noch kurz beschäftigen. Gut und günstig im Sinne der Schmetterlinge und andere Insekten sind eigentlich nur solche Stellen, die grün dargestellt sind. Und Sie sehen, das ist schon ziemlich wenig. Der grünste Bereich ist der Südwesten und dann aber auch mosaikartig Ostdeutschland. Nun, in der Praxis sieht das draußen so aus, einförmige Feldflächen mit Glyphosat oft bis direkt an den Straßenrand gespritzt. Da kann logischerweise so gut wie nichts mehr existieren und soll auch gar nicht aus der Sicht der Landwirte, denn die wollen ja maximale Produktion herausholen. Nun hat aber die Überdüngung einen Effekt, der lange Zeit nicht beachtet wurde. Magere Stellen, die nicht dicht bewachsen sind mit Vegetation, zeichnen sich erstens aus durch einen Reichtum an Blüten. Zweitens aber im Vergleich zu den gedüngten, zu den dicht aufwachsenden Flächen, dass sie bodennah erheblich wärmer werden und rascher abtrocknen als die Flächen mit dicht gewordener Vegetation. Diese kühlt durch die Transpiration, die die Pflanzen vornehmen, und schafft damit im bodennahen Bereich kühle und feuchte Lebensbedingungen. Die meisten Insektenarten, zumal die meisten Schmetterlingsarten, brauchen aber warm-trockene Verhältnisse. Und demzufolge stehen sehr viele der Schmetterlingsarten, die warme, trockenwarme, xerotherme, wie der Fachausdruck lautet, Lebensbedingungen brauchen, in den roten Listen. Während die Arten, die mit kühl-feuchter Umwelt zurechtkommen, denen geht es besser. Nun, jahrzehntelang kamen 40 bis 60 Kilogramm Reinstickstoff pro Hektar und Jahr überall hin auf die Flächen und düngten, sodass eben die Vegetation sich enorm verdichtete. Und es konnte ja gar nicht anders sein, dass das entsprechend so betrachtet wurde. Ein Bundeslandwirtschaftsminister vor einem Vierteljahrhundert schon großflächige Plakate verbreiten ließ mit bis zum Horizont blühenden Löwenzahn, um darzustellen, wie schön unser Land doch wäre. Dabei ist es nichts weiter als der Ausdruck für exzessive Überdüngung, wenn der Löwenzahn in Massen blüht. Wenn wir nun die Wiesenarten der Schmetterlinge betrachten, dann ist das Ergebnis eindeutig. 1976 zu 2016, wie in Krefeld, ein Rückgang um 73% der Häufigkeit. Krefeld waren es 76% der Biomasse, also dieselbe Dimension. Und da könnte man jetzt nun das ganze Spektrum an Schmetterlingen vorführen, das betroffen ist. Die Wirkung von Überdüngung und natürlich auch den Insektiziden, die eingesetzt werden, geht eben leider, auch das wird nicht gern zur Kenntnis genommen, über die Anwendungsflächen hinaus und betrifft die Randbereiche. Diese Randeffekte von der vergifteten Flur haben dazu geführt, dass am Ortsrand in Gärten, also tatsächlich nicht direkt auf der Flur, sondern in den angrenzenden Gärten, die Schmetterlingshäufigkeit von 1977 bis 2016 um 89% im Juni zurückgegangen ist und im Durchschnitt um 75%. Den Juni hebe ich deswegen hervor, denn das ist die Zeit, in der die Singvögel den höchsten Bedarf an Insektennahrung haben. Und das ist genau die Phase mit dem stärksten Rückgang der Insektennahrung für die Vögel. Nun, das klingt schlüssig, muss aber immer wieder hinterfragt werden, ob es auch tatsächlich so ist. Wenn denn die Überdüngung eine so wichtige Rolle spielen sollte, dann müssten Pflanzenarten, die davon profitieren oder hohe Düngegaben aushalten, ja positiv beeinflusst oder nicht betroffen sein. Und die Raupen von Schmetterlingen, die daran leben. Und da sehen Sie jetzt nun die Bilanz aus diesem südostbayerischen Gebiet. Die Waldarten, die nicht direkt betroffen sind, haben sich ganz gut gehalten, Abnahme 7%. Die Brennnesselfalter haben zugelegt, ist noch nicht so ganz statistisch signifikant, weil Brennnessel natürlich auch bekämpft werden im Markt, der Landwirt auch nicht so gern. Aber die Wiesenarten, starke Abnahme. All das ist nicht neu, ich hatte das eingangs schon betont. Bereits vor mehr als 15 Jahren wurden entsprechende Untersuchungen aus Großbritannien veröffentlicht, die gezeigt haben, dass die Schmetterlingshäufigkeit in England im Farmland um 44% zurückgegangen ist von 1965 bis 2005, also in diesem vergleichbaren Zeitraum meiner eigenen Untersuchungen. Während in Nordengland und Schottland, wo es sich um Viehweiden und Heidegebiete handelt, die Häufigkeit mit starken Schwankungen unverändert geblieben war. Der Rückgang ist also keineswegs ein spezielles Produkt unserer besonders überdüngten Verhältnisse, sondern er hat System. Er hat System im EU-Agrarsystem, das das Ganze erzeugt hat. Und dementsprechend fallen dann Bilanzen über größere Räume auch entsprechend aus. Das ist hier die Darstellung für die Schmetterlingsarten von ganz Südostbayern. Und Sie sehen, dass auf der Abnahmeseite in den verschiedenen Kategorien die Hauptmasse sitzt, und nur ganz wenige Arten leicht zugenommen haben oder neu gekommen sind. Dasselbe Befund, wie etwa der Kollege Segerer und der Kollege Weißer es festgestellt hatten, für die Untersuchungen, die noch weiter zurückreichen bis in das 19. Jahrhundert, für den Regensburger Raum, dass fast 40% der Tagfalter und am Tag fliegenden Schmetterlingsarten zurückgegangen sind, verschwunden sind, aufgrund dieser langfristigen Entwicklungen. Was dagegen nicht wirkt, und das betone ich auch mit Nachdruck, weil gegenwärtig bekanntlich der Klimawandel die Erklärung für alles darstellt. Die Klimaerwärmung, von der die Schmetterlinge ja profitiert haben sollten, weil die meisten Arten wärmeliebend sind, hat sich nicht positiv ausgewirkt. Im Gegenteil, in der Zeit, in der die Sommer bei uns wärmer wurden, sind die Bestände stark rückläufig geworden. Und noch viel stärker war der Schwund der übrigen Insekten, die ja als sogenannter Beifang mit in die Lichtfallen hineingeraten. Das ist die Zusammenfassung der Befunde aus dieser südostbayerischen Region von 1969 bis 1974 gemittelt bis in die Gegenwart. Die Gegenwart hat also nur noch etwa 4% der früheren Insektenhäufigkeit. Der Rückgang ist also der Zahl nach noch sehr viel ausgeprägter als in der Krefeld-Studie, was aber damit zusammenhängt, dass hier eben direkt landwirtschaftliche Nutzflächen mit einbezogen sind und nicht nur Randeffekte, wie sie auf die Schutzgebiete gewirkt haben. Nun, die Älteren unter Ihnen kennen das. Früher musste man die Frontscheiben putzen. Das ist häufig auch bereits in den Medien kolportiert worden. Inzwischen ist es so, dass Sie am meisten Insekten noch an die Scheibe bekommen, wenn Sie auf der Autobahn fahren, weil die Autobahnränder noch am ehesten einigermaßen naturnahe Vegetation tragen, an denen sich Insekten entwickeln können. Die Folge ist der Niedergang der Singvögel, auch das ist bereits angesprochen worden, für den gleichen Untersuchungsraum in Südostbayern die Abnahme verschiedener Singvogelarten und Gruppen von den 1990er Jahren bis in die Gegenwart. Es ging, kann man sagen, exponentiell gegen Null. Und in diesem ostbayerischen Raum ist es inzwischen so, viele werden das kennen. Wenn Sie Lerchen singen hören wollen, brauchen Sie ein gutes Gehör, denn Sie können sie fast nur noch am Münchner Flughafen singen hören. Der stumme Frühling auf den Fluren ist also tatsächlich längst Realität. Die Bestandstrends bei den daraufhin untersuchten Arten gehen allesamt nach unten, wie beispielsweise bei der Goldammer, einer einst so häufigen Vogelart, dass die Ornithologen in den 60er, 70er Jahren überhaupt nicht daran gedacht hätten, quantitative Bestandsaufnahmen vorzunehmen. Und das Ganze ist europaweit der Trend der Vögel der Agrarlandschaft im Gesamtrahmen der Europäischen Union hat ergeben, dass wir nur noch die Hälfte, wenn überhaupt, der Vogelbestände der 1980er Jahre haben. Es ist also wirklich das System und nicht etwa ein lokaler Effekt. Und eine der Hauptkomponenten, die dazu beigetragen hat, war die Entwicklung und Förderung des Maisanbaus, denn sie ist verbunden mit einer massiven Überdüngung, mit einer Gülle- und Düngewirtschaft, die wirklich alle Maßen gesprengt hat. Die Parallelitäten sind offensichtlich, die Befunde nebenbei bemerkt über Grund- und Trinkwasser ganz klar. Die Produktion von Bioenergie, und das muss man leider in dieser Deutlichkeit sagen, verursachte den bislang größten Artenschwund in Deutschland. In keiner Zeit gab es dermaßen massive Verluste in so kurzer Zeit wie in der Gegenwart. Und wie sieht es aus in Bayern? Was ist das Ziel? Sie kennen es, die grüne Zukunft Bayerns hat begonnen. Wir sollen keine Fernenergie antransportiert bekommen von den Windrädern im Norden, sondern mit Mais selbst das produzieren, was wir brauchen. Da wird keine Natur mehr übrig bleiben. Das ist unausweichlich die Folge des eingeleiteten Trends.
Josef Reichholf. Ja, und last but not least sprach an dem Abend noch Wolfgang Weiße, und zwar über den Insektenrückgang, mögliche Ursachen und Gegenmaßnahmen. Sein Schwerpunkt war dabei die Rolle der Wissenschaft. Allerdings schaut er sich auch noch andere Akteure an, die was tun sollten.
Zunächst einmal, das Insektensterben ist nicht neu. Das ist die besprochene Studie von Jan Habel, Herrn Seger und einigen anderen, die eine 200-jährige Zeitreihe von Schmetterlingen in einem Naturschutzgebiet, also heute Naturschutzgebiet, um Regensburg auswerten konnten, die ihm zeigt, dass die Anzahl der Schmetterlinge über 200 Jahre von 120 Arten auf 75 abgenommen hat. Und dass insbesondere die spezialisierten Arten, spezialisiert auf Pflanzen, die leicht von anderen Pflanzen verdrängt werden, die mit Stickstoff umgehen können, dass diese Spezialisten durch die Düngung abgenommen haben. Und dass zu viel gedüngt wird, dafür müssen Sie keine einzige Stichprobe für Stickstoff mehr nehmen. Das ist wirklich ausreichend bekannt. Also der Insektenrückgang ist bekannt und ist eben von vielfacher Seite bestätigt. Das ist ein zweites Beispiel von unserem Projekt, von einem Projekt aus dem Grünland. Dort haben wir gefunden, dass wenn Sie Grünländer intensivieren, dann verlieren Sie lokal, also auf dem Grünland, Arten. Und zwar machen Sie das sowohl, passiert das oberirdisch, als auch im Boden. Und das Interessante, und das ist diese Studie, ist, dass wenn Sie sich die sogenannte Beta-Diversität anschauen, also die Ähnlichkeit der Lebensgemeinschaften zwischen zwei verschiedenen Grünländern, dann steigt die intensiver, das ist der Intensitätsgradient, dass Grünland bewirtschaftet wird. Und diese Homogenisierung der Lebensgemeinschaften, die trifft eben ganz viele Organismengruppen, oberirdisch und unterirdisch, auch die Pilze, und passiert eben oft schon bei einer sehr geringen Intensivierung. Das heißt, auch das wissen wir eben schon seit einiger Zeit. Und bereits 2000 gab es eine große Studie in Nature, die eben Expertenmeinung zusammengefasst hat und gefragt hat, was ist eigentlich der Hauptgrund für den Rückgang der Diversität. Und damals hat man eben auch gesagt, es ist die Landnutzung, die menschliche Landnutzung, die dazu führt und eben nicht so stark der Klimawandel. Invasive Arten spielen eine Rolle. Stickstoffeintrag ist im Grunde ein Unterpunkt von der Landnutzung. Also wir wissen eigentlich schon lange, dass die Landnutzung die Diversität beeinflusst. Wie macht sie das? Da gibt es viele einzelne Faktoren, die eine Rolle spielen. Und für jeden dieser Faktoren gibt es zig wissenschaftliche Studien, die zeigen, dass sie die Vielfalt beeinflussen. Der Habitatverlust, die Habitatfragmentation, also wenn die verbleibenden Habitate weit voneinander getrennt sind, können Arten nicht mehr so leicht hin und her wechseln. Der Insektizideinsatz, der Herbizideinsatz, Düngung und Nährstoffeintrag in andere Habitate, eine häufige Maat, eine fehlende Fruchtfolge. Das waren jetzt sozusagen Faktoren, die auf dem Schlag selber wirken und auf der Landschaftsebene die Entfernung von sogenannten Landschaftselementen, also verbleibende Bäume, Büsche, Gehölzinseln, die in den letzten Jahren aus unserer Landschaft systematisch verschwunden sind, jedes Jahr ein paar mehr und insgesamt eine Landschaftshomogenisierung. Also wir kennen sehr viele Einzelfaktoren, die jeder für sich dazu beitragen, dass wir die Diversität verlieren. Die Frage ist jetzt also, was können wir tun? Wie kann die Exekutive handeln? Und ich möchte nur zwei Beispiele dafür nennen, die eben auch beide eben mit Governance und dem Capacity Building zu tun haben. Das erste ist der integrierte Pflanzenschutz. Seit 1970 im Grunde hat man das Leitbild des praktischen Pflanzenschutzes so gestaltet, dass man gesagt hat, eine chemische Bekämpfung ist das letzte Mittel, was wir anwenden. Vorher probieren wir etwas anderes. Wir versuchen durch Fruchtfolgen, durch die Pflanzenzüchtung, durch biotechnologische Maßnahmen, durch biologische Maßnahmen zu verhindern, dass die Schädlinge auf den Pflanzen zu häufig werden. Und erst wenn das alles nicht mehr zutrifft, dann setzen wir Pflanzenschutzmittel ein. Das heißt vorbeugende Maßnahmen oder zum Beispiel Förderung natürlicher Mechanismen zur Bekämpfung von Schadorganismen sollen in dem Vordergrund stehen. Und das ist im Grunde unser Pflanzenschutzgesetz seit vielen, vielen Jahren. Die Praxis sieht aber leider anders aus. Ja, wenn Sie zum Beispiel bei der Bayerischen Landesanstalt für Landwirtschaft suchen, biologischer Pflanzenschutz, dann finden Sie sehr gute Erklärungen für den Hopfen, aber leider für keine andere Kultur. Es gibt in Bayern faktisch keine Fruchtfolge mehr. Wenn man diese hätte, dann würde man sehr stark den Ausbruch von Schädlingen und damit letztendlich den Einsatz von Insektiziden vermeiden können. Das reicht aber nicht, jetzt mit dem Finger auf die Landwirte zu zeigen und zu sagen, was macht ihr denn da, sondern die Landwirte müssen beraten werden. Und ich habe tatsächlich Kontakt zu Landwirten in unseren Forschungsprojekten und die fragen dann, was kann ich denn tun, das Insektensterben, ich möchte das nicht. Und da braucht es tatsächlich eine landwirtschaftliche Beratung, die vor Ort fachlich berät, nicht nur in Bezug auf Fördermittel, die fachlich berät, was kann der Landwirt tun über Anbau, um diesem Insektensterben entgegenzuwirken. Und das ist eben tatsächlich etwas, wo ich sagen würde, das Capacity Building kann stark verbessert werden, sodass wir dann eine Verbesserung der Situation bekommen. Und die Beratung bedeutet natürlich auch, dass wir studierte Landwirte einstellen müssen und nicht nur Juristen. Ja, weil nur mit den Landwirten können sie tatsächlich sozusagen fachlich die Landwirte beraten. Und schließlich möchte ich nicht nur auf die anderen zeigen, auch die Universitäten können etwas tun. An der Technischen Universität München haben wir weder im Gartenbau noch im Forst noch in der Landwirtschaft einen Entomologen, also einen Insektenkundler, der auf Schaderreger spezialisiert ist. Unsere Studenten lernen das zu wenig, was man machen kann, außer zu spritzen. Das heißt, wir können sehr viel in der Ausbildung, der Beratung machen, ohne dass wir neue Gesetze bräuchten oder dass wir uns was Neues überlegen müssten. Zweites Beispiel, das angesprochene Monitoring. Bayern war weltweit führend in der Einführung von Monitoringprogrammen. Die bayerische Biotopkartierung, die von meinem Vorvorgänger, Herrn Professor Haber, erfunden und eingeführt wurde, ja, die war weltweit einzigartig. Und seit den 70er Jahren wird also in Bayern werden die Biotope kartiert. Leider werden im Moment nur 1 bis 2 Landkreise pro Jahr kartiert. Und wenn Sie wissen, wie viele Landkreise Bayern hat, wissen Sie, dass es dann 70 Jahre dauert, bis man einmal durch Bayern durch ist. Das heißt, wenn man das Bewährte verstärkt macht, dann, glaube ich, kommt man sehr viel weiter. Bayern war auch führend in der Einführung von Kartierungen, die sogenannten Artenschutzkartierung seit Ende der 1970er Jahre. Es gibt sehr, sehr viele Daten. Auch hier könnte man ganz einfach intensivieren, die Untersuchung. Man braucht kein neues Programm. Wir könnten auf dem Bestehenden aufbauen, auf den Stärken, die es gab, und könnten wieder da auch tatsächlich führend werden. Nun, was kann denn die Wissenschaft beitragen? Ich sehe da vier Punkte. Der erste ist, dass die Untersuchung der relativen Bedeutung der verschiedenen Einflussfaktoren, die eben auf die Insekten einwirken. Das zweite wäre, dass man Maßnahmen evaluiert, dass man also schaut, bevor man eine Maßnahme einführt, eine Agrarumweltmaßnahme zum Beispiel, wirkt sie denn auch tatsächlich? Erreicht sie den gewünschten Zweck? Dann kann Wissenschaft auch manchmal etwas Unerwartetes aufdecken. Und Wissenschaft sollte und kann auch ein Partner sein für staatliche Programme, die sich dem Problem widmen. Ich möchte dafür jeweils ein Beispiel geben. Das erste ist die relative Bedeutung von Einflussfaktoren. Und es sind eben gerade in der Landwirtschaft ganz viele einzelne Handlungen, die eben auf die Diversität einwirken können. Wir hatten das Glück, in einer Studie mitzumachen, eine europaweite Studie, wo wir 1500 Weizenfelder in ganz Europa, insgesamt 300 Betriebe, 27 sogenannte Intensifikationsparameter, also Dinge, die der Landwirt macht, die mit Intensivierung zu tun haben, zu erfassen und gleichzeitig Pflanzen, Laufkäfer und Vögel auf den Feldern zu erfassen und auch das sogenannte biologische Kontrollpotenzial, also wie gut die natürlichen Gegenspieler zum Beispiel Blattläuse fressen. Man macht dazu etwas nicht so Freundliches. Man klebt Blattläuse auf ein Stecketikett, steckt das in den Boden und dann kann man nach gewissen Zeiten, einigen Stunden wieder gucken, kann gucken, wie viele von diesen Blattläusen gefressen wurden. Und das unterscheidet sich eben zwischen den Flächen. Und nur mal als Beispiel für die verschiedenen Einflussfaktoren, die es gibt. Man kann schauen, ökologisch oder konventioneller Betrieb, dann auf Landschaftsebene mittlere Feldgröße, Prozent Ackerland und dann auf Betriebsebene und auf der Ebene des Schlages gibt es eben sehr viele Faktoren. Egal, was wir uns angeschaut haben, ob es die Ackerwildkröter sind, die Laufkäfer, die Brutvögel oder das Überleben der Blattläuse, also wie wenig sie kontrolliert wurden, es waren, wenn man alle diese 27 Parameter anschaut, es waren immer die Pestizide, die den stärksten Einfluss haben. Das heißt, das Ergebnis wäre, wenn Sie 1 Euro ausgeben wollen, um die Diversität zu erhöhen, dann geben Sie es dafür aus, um die Pestizide zu reduzieren. Andere Dinge helfen auch, zum Beispiel Agrarumweltmaßnahmen, wenn man da mitmacht, hat auch einen Effekt, aber der ist kleiner als der Effekt von den Insektiziden. Zweites Beispiel. Was kann Wissenschaft tun? Wir können helfen, Maßnahmen zu evaluieren. Es gibt in Deutschland eine ganz tolle Initiative, die sogenannten EDA-Flächen. EDA von Flächen, die sind EDA. Ja, das ist etwas, das Herr Professor Künast sehr stark propagiert. Das sind Flächen, die sind meistens im kommunalen Besitz, manchmal auch im Privatbesitz. Flächen zwischen Straßen, an Autobahnkreuz und so weiter. Flächen, die heutzutage meist häufig gemäht werden. Und dann kann man fragen, sind diese Flächen eigentlich häufig oder nicht? Und Herr Künast und Kollegen haben eine Studie gemacht und haben gefunden, dass immerhin 2 bis 6% der Agrar- und Siedlungsfläche solche Flächen sind. Und diese Flächen, die eben einen großen Teil unserer Landschaft ausmachen, die quasi auch verteilt sind zwischen den Feldern, die kann man aufwerten. Und dieses EDA-Projekt arbeitet mit Gemeinden zusammen, sodass man dort Flächen aufwertet, ökologisch aufwertet auf verschiedene Art und Weisen. Man kann zum Beispiel Saatgut ausbringen, man kann einfach aushagern, das hat Herr Reichhoff erklärt. Das ist sehr wichtig für viele Arten. Viele Insekten haben ja einen anderen Lebensraum als Larve, als Erwachsener. Und zum Beispiel die Wildbienen brauchen entweder Totholz oder eben sogenannten Rohboden, um brüten zu können. Sie brauchen also nicht nur die Tracht, um sich zu ernähren, sondern sie brauchen auch einen Platz, wo sie wohnen können. Und den finden sie nicht im Acker, weil da gepflügt wird. Den finden sie nur außerhalb des Ackers. Und da können sie in solche Flächen dann wirklich sehr gut. Und wir beginnen jetzt eine Studie. Wir suchen auch noch Gemeinden in Bayern, die da mitmachen wollen, um eben zu sehen, ob diese Flächen nicht nur lokal eine Aufwertung erreichen, sondern dass sie auch tatsächlich so eine Vernetzungsfunktion wahrnehmen. Und so kann Wissenschaft eben bei solchen Maßnahmen, von denen man glaubt, dass sie gut wirken, helfen zu verstehen, ob das tatsächlich so ist. Wissenschaft kann auch was Unerwartetes aufdecken. Das ist eine Studie von einem Kollegen aus der Schweiz, aus Bern, von Jean-Yves Humbert, der sich sehr stark mit dem Grasland beschäftigt und mit der Frage, wie die eingesetzte Technik auf Insekten wirkt. Und er hat also gerade am Beispiel von Tagfaltern, aber eben auch von Heuschrecken geschaut, wie das Überleben der Heuschrecken ist im Jahresverlauf. Also wenn gemäht wird, wenn das Heu dann gewendet wird, wenn dann die Schwaden gemacht werden und am Schluss ballen. Und das ist das Überleben der Heuschrecken. Man sieht also, wenn man einen Balkenmäher einsetzt, dann hat man eine etwas höhere Mortalität, als wenn man Kreiselmäher einsetzt. Aber das Überraschende und das, wenn man so will, Erschreckende ist eben, dass der sogenannte Aufbereiter, wenn also nicht nur gemäht wird, sondern das Mahdgut aufbereitet wird, dass man dann eine drastische Reduktion des Überlebens hat. Und was ist ein Aufbereiter? Ein Aufbereiter ist ein Gerät, wo eben mit verschiedenen, aber mit so Metallstücken das Gras sozusagen geschlagen wird, damit die Zellen aufgehen, damit sie schneller austrocknen. Und wenn sie als Heuschrecke die Mahd überlebt haben, dann werden sie spätestens dann vom Aufbereiter erwischt. Und das Interessante ist eben jetzt das, dass wenn Sie ökologische Betriebe angucken und konventionelle, dann gibt es überhaupt keinen Unterschied in dieser Mahdtechnik. Das heißt, es nützt nichts, ein Biobetrieb zu sein, wenn Sie diese Technik einsetzen. Das ist für die Heuschrecken überhaupt kein Unterschied. Und deswegen ist es notwendig, dass man da wirklich im Detail schaut und guckt, wie das, was der Mensch macht, eben auf die Diversität wirkt. Und der letzte Punkt ist die Begleitung von staatlichen Programmen. Ich denke, es ist gute Praxis, wenn es eine wissenschaftliche Begleitung von Daueraufgaben gibt. Ich finde das bemerkenswert, gerade im Forst, dass dort eben die Forstinventur wissenschaftlich begleitet wird regelmäßig, dass ein Austausch stattfindet zwischen der Verwaltung, die es durchführt, und in dem Fall der Universität. Es gibt auch sogenannte grüne Stellen, das heißt Personen aus dem Ministerium, die eine Zeit lang an der Universität verbringen, vielleicht dort promovieren und dieses Wissen ins Ministerium mitnehmen und zu einem Austausch zwischen Wissenschaft und Praxis führen. Ich glaube, sowas sollten wir auch im Umweltbereich sehr viel stärker machen, diesen Austausch zwischen Wissenschaft und Ministerium und Verwaltung pflegen, weil man dann eher darüber sprechen kann, was sind denn für Maßnahmen geplant, wie kann man sie evaluieren, ob sie denn tatsächlich den Erfolg bringen, den man haben möchte. Und ich glaube, es wäre auch sehr hilfreich, wenn die Aufgaben, die Datensammlung, die vielleicht von staatlicher Seite erfolgt, wenn die eben gemeinsam mit der Wissenschaft ausgewertet werden würde, weil es doch so ist, dass in der Wissenschaft dann vielleicht das ein oder andere neu entwickelt wurde, was vielleicht nicht bekannt ist. Und ich glaube, dass wenn man das machen würde, dann würde man sehr viel von diesem sogenannten Capacity Building von der Universität bis zu den Landwirten verwirklichen können. Damit möchte ich zu meinen Schlussfolgerungen kommen. Das Insektensterben, viele Ursachen und Gegenmaßnahmen sind schon länger bekannt. Und es ist eben die Aufgabe der Exekutive, auf die bekannten Zusammenhänge aufzubauen und bereits bestehende Gesetze umzusetzen. Das kann ihnen keiner abnehmen. Die Wissenschaft kann aber der Exekutive helfen bei der Umsetzung. Vielen Dank.
Die Zahl der Insekten geht massiv und kontinuierlich zurück. Warum das so ist und was man dagegen tun kann, darum ging es heute hier im Hörsaal. Gehört habt ihr dazu jetzt gerade eben den Ökologen Wolfgang Weißer. Davor hat der Zoologe Josef Reichholf gesprochen und als erstes Beate Jessel, Präsidentin des Bundesamtes für Naturschutz. Aufgezeichnet wurden die Vorträge vom Veranstalter selbst, der Bayerischen Akademie der Wissenschaften. Mein Name ist Katrin Ohlendorf, ich sage Tschüss für heute und gebe am Schluss nochmal einen kleinen Tipp. Wir alle können was tun gegen den Insektenrückgang, jeder Einzelne. Beim Auswählen unserer Lebensmittel im Supermarkt zum Beispiel, durch Energiesparen mit Insektenhotels, Blumensäen. Also es gibt viele Möglichkeiten. Ja, macht's einfach. Tschüss.
Deutschlandfunk Nova. Hörsaal.
Samstag und Sonntag um 18 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.